Ja, ich freue mich hier zu sein und es ist schön, euch alle wieder zu sehen. Es ist ja ein ganz besonderer Festtag, Ostern, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn wir die hauptsächlichen christlichen Festtage zusammennehmen, so angefangen von Advent bis Pfingsten, dann kommen wir auf 7 Festtage. Und von diesen 7 sind 5 jetzt gerade kurz hintereinander. Also wir sind sozusagen in einem Festtagsmodus gerade seit Palmsonntag. Und Ostern ist so zwischendrin und dann kommt dann noch Himmelfahrt und Pfingsten. Und wir kommen fast nicht mehr zum Festen raus. Und Ostern ist natürlich das zentrale Fest, nur kann man dieses Osterfest nicht ganz verstehen, wenn man nicht Karfreitag auch noch mit einbezieht. Und ich habe das sehr interessant gefunden, dass du diesen Gedanken auch heute Morgen schon in der Einleitung mitgebracht hast. Ich habe in der vergangenen Woche einen Artikel gelesen von einem Alexander Grau. Ich weiß gar nicht genau, ob er Theologe ist oder so. Auf jeden Fall arbeitet er jetzt als Journalist. Und er hat über Karfreitag geschrieben, einen sehr langen Artikel über Karfreitag. Und ich habe gedacht, interessant, Artikel über Karfreitag, muss ich mir mal reinziehen. Und je länger ich las, desto mehr wurde mir bewusst, dass er einen ganz wunden Punkt auf einen ganz wunden Punkt hinweist. Und ich möchte euch ein paar Zitate lesen davon, weil meine Botschaft dann in diese Richtung geht, dass die Auferstehungskraft uns hilft, in unserem Leben zu stehen, auch dann, wenn es in unserem Leben nicht einfach gut zu und her geht. Dieser Alexander Grau sagt: Für die überdrehte Spaßgesellschaft unserer Tage ist Karfreitag eine Zumutung. Er widerspricht dem flauschigen und süßlichen Bild von Religion, das seit Jahrzehnten hingebungsvoll gepflegt wird. Denn mit Lichterketten, Händchenhalten und infantilem Ringelreihen hat die Bildersprache des Karfreitags wenig zu tun. In seinem Zentrum steht das Kreuz, also ein Hinrichtungs- und Folterinstrument, und dessen Botschaft hat mit moderner Wellness-Religiosität schrecklich wenig zu tun. Im Gegenteil, keine andere Religion liefert ein vergleichbar starkes Bild, den gekreuzigten Gottessohn, der zugleich und insbesondere hier ganz Mensch ist. Hier ist Gott nicht nur der allmächtige Schöpfer, sondern zugleich Opfer, gefoltert, misshandelt, ans Kreuz genagelt. Ein Bild voll Verzweiflung und Zweifel. Karfreitag erinnert uns daran, dass wir immer schuldig werden und diese Schuld aus eigenem Tun nicht mehr loswerden. Und er macht uns mittels eines drastischen Bildes klar, dass unser Seelenheil, prosaischer gesprochen unser Glück, nicht von uns abhängt, unseren Lebens- und Karriereplanungen. Jesus ist durch eine Zeit der Ohnmacht gegangen. Jesus hat Momente des äußersten psychischen Drucks ausgestanden, als es darum ging, dass er gekreuzigt werden sollte. Er hat im Garten Gethsemane einen unglaublichen Kampf gekämpft, an dem so viel hängt bis zum heutigen Tag. Und er hat uns gezeigt, dass er einen großen Preis bezahlt hat für den wunderbaren Sieg, den er dann letztlich errungen hat. Und Christsein besteht nicht nur im Feiern von Siegen, sondern Christsein beinhaltet auch, in dieser Realität einer sündigen und gefallenen und verdrehten und ungerechten und verletzenden Welt zu stehen und darin zu bestehen und diese Realität auch zu überstehen. Und die Auferstehung, die wir heute feiern, hat eine gewaltige Kraft, aber es ist nicht ein Triumphalismus, in dem man sagt, juhu, Jesus ist auferstanden, jetzt wird alles gut, jetzt verschwindet alle Krankheit, jetzt gehen alle Anfechtungen fort, jetzt habe ich keine Probleme mehr, jetzt habe ich nur noch Honig und Zuckerlecken. Das ist ein Wunsch, den auch viele Christen in sich tragen, der aber nichts mit der Realität dieser Welt zu tun hat. Und trotzdem ist die Auferstehungskraft unabdingbar, um in dieser Welt, in der wir stehen, nicht zu verzweifeln oder uns irgendeiner Ideologie zu verschreiben, die einmal an der Realität krachen wird, oder in Illusionen oder in einer Paradiessehnsucht zu leben, wie es so viele Menschen heute auf verschiedene Art und Weisen tun. Wellness, also nichts gegen Wellness, ich lasse mich auch gern mal verwöhnen, aber es wird zum Zentrum, Genuss wird zum Zentrum. Man will ausblenden, man will die andere Realität nicht sehen. Und Jesus ist durch die andere Realität gegangen, weil er uns liebt und mit der Auferstehung uns die Kraft gibt, in dieser verrückten Welt zu leben, mit Hoffnung und Aufblick. Was war geschehen? Ich möchte aus Matthäus 28, Vers 5 bis 7 lesen. Da geht es um ein paar Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, schon als er noch predigte und diente und miterlebt haben, wie er ungerecht behandelt wurde, wie er verurteilt wurde, wie er ans Kreuz genagelt wurde, wie er starb. Und als der Sabbat vorbei war und es wieder erlaubt war, die Gräber zu besuchen, wollten sie das Grab von Jesus besuchen, machten sich auf den Weg. Und als sie beim Grab ankamen, geschah ein gewaltiges Erdbeben. Der Stein wurde weggerollt. Die Wachen fielen machtlos zu Boden. Und ein Engel kam. Und hier setzen wir rein mit dem Text. Der Engel sagte zu den Frauen: Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist aber nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt, wie er vorausgesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Jesus wurde vom Tod auferweckt. Ja, wenn man mit modernen Menschen spricht, dann glauben sie nicht an die Möglichkeit einer Totenauferstehung. Und die Auferstehung von Jesus wurde schon seit jeher in Frage gestellt. Es gibt da verschiedene Themen, die Leute sagen, ja, er war nicht tot, er war nur scheintot. Also das verhält sich nicht so, denn schließlich hat ein römischer Soldat, der unterscheiden konnte, ob ein Mensch tot oder lebendig war, ihm zur Sicherheit, dass er wirklich tot war, noch den Speer in die Seite gestoßen, hinauf ins Herz. Andere sagen, Jesus, als er in die Gruft begraben wurde, sei nur scheintot gewesen und dann von den Jüngern weggetragen. Nun, da muss man wissen, dass er ja in Tücher eingewickelt worden ist. Und die Bibel macht es sehr genau und sagt, er hatte noch ein Kopftuch an, also dass man das Gesicht sah. Und der Rest des Körpers war eingewickelt in Tücher, die mit Harz verklebt waren. Und so wurde der Leichnam in die Gruft gelegt. Also wenn er scheintot gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich in diesem engen und luftabschließenden Gewand fast erstickt. Dann wurde das Grab versiegelt mit dem römischen Siegel und es standen zwei Soldaten vor diesem Grab mit dem Wachauftrag. Und man muss wissen, wenn ein römischer Soldat einen Auftrag erhielt, etwas zu bewachen, und er diesen Auftrag nicht erfüllte, das heißt, die Bewachung aufgerissen wurde und das bewachte Gut oder die bewachten Menschen zu Schaden kamen oder das Siegel aufgebrochen wurde, wurden diese Soldaten getötet. Das war der Preis, den sie zahlen mussten. Sie wurden exekutiert. Und dass diese Wachen hier von ein paar Frauen überwältigt worden wären, die dann das Siegel aufgeschnitten und den Stein weggerollt und den Leichnam von Jesus weggetragen haben, ist weder plausibel noch wahrscheinlich. Und der erste Korintherbrief schreibt dann davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung von Dutzenden von Menschen gesehen wurde. Und nirgends in den Evangelien und nirgends in der Apostelgeschichte haben religiöse oder politische Autoritäten der Auferstehung in dem Sinn widersprochen. Ja, wir lesen sogar, dass die Pharisäer die Wachen bestochen haben und ihnen gesagt haben, wir werden das regeln mit unseren politischen Fäden, die wir spinnen können, dass ihr nicht hingerichtet werdet, wenn ihr einfach sagt, der Leichnam wurde gestohlen. Soweit zu den Facts, welche die Bibel beschreibt. Es gibt auch Wissenschaftler, die diese Dinge bestätigen. Ich sage euch das einfach, dass wir nicht zweifeln an der Auferstehung. Lukas, der das Evangelium schrieb, das längste, ausführlichste Evangelium. Lukas war Arzt. Gut, er war nicht Arzt in unserem heutigen Sinn, aber er war jemand, der sich mit Tod und Leben auskannte. Er arbeitete als Arzt. Frank Morrison war ein Jurist, ein skeptischer Jurist, der als Richter tätig war. Und er wollte ein Buch schreiben, nämlich er wollte in diesem Buch aus der Sicht eines Richters, eines Juristen, aufgrund der mitgeteilten Fakten in den Evangelien beweisen, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat. Und sein Buch beginnt mit dem Satz: Das Buch, das sich weigerte, geschrieben zu werden. Und anstatt ein Plädoyer oder eine Beweislage gegen die Auferstehung, schrieb er ein Buch aus der juristischen Sicht eines Richters, um klar zu sagen, aufgrund dieser Facts muss ein Richter bestätigen, dass die Auferstehung stattgefunden hat, wenn er diese Facts akzeptiert. Es gibt mehrere Theologen und Historiker, welche festhalten, die Tatsache, dass Christus am dritten Tag nach Geist, Seele und Leib von den Toten auferstanden ist, diese Tatsache scheint so sicher, wie es der historischen Forschung nur möglich ist, sie zu beweisen. Gut, ich wollte so euren Glauben ein bisschen stärken an diesem Ostermontag in Bezug auf die Auferstehung. Aber wisst ihr, Ostersonntag, ja, ist noch nicht Montag. Aber Gott, was habe ich jetzt wieder gesagt? Nun, wir alle wissen aber, eine Tatsache nützt uns nichts, wenn wir sie nicht anwenden können. Das Wissen über die Auferstehung nützt in unserem geistlichen Leben noch nichts. Das ist genauso mit anderen Dingen, das Fürwahrhalten, das Bejahen von Tatsachen, das verändert unser Leben noch nicht. Es muss ein weiterer Schritt geschehen. Wir alle wissen, dass Brot uns ernährt. Oder wir haben über Kirschen gesprochen, so beim Eingang und so. Und die Produkte hier vom Seeland. Wir wissen alle, das ist gut, wir müssen essen. Aber wenn wir das nur wissen und nicht Brot nehmen und es essen und Früchte nehmen und es essen und was immer, dann wird unser Körper nicht leben. Wenn wir nur für wahr halten, dass Jesus auferstanden ist, wenn wir das als Faktum sogar bejahen und stehen lassen, nützt uns das für unser geistliches Leben nichts. Sondern es geht darum, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass wir Jesus als unseren persönlichen Herrn akzeptieren, dass wir mit ihm durchs Leben gehen, dass wir diese Kraft der Auferstehung in unser Leben bitten und mit dem Bewusstsein der Kraft dieser Auferstehung jeden Tag leben. Und darum geht es beim Leben des Christen. Der Christ hat nicht eine Religion, sondern einen auferstandenen und lebenden Herrn, lebendigen Herrn, mit dem er in Gemeinschaft leben kann und der zu ihm steht in jedem Umstand und in allen Lagen seines Lebens. Die Auferstehung, die Jesus vollbracht hat, hat Paulus im Galaterbrief so wunderbar zusammengefasst. Ich weiß diesen Vers, weil als ich vor Urzeiten getauft wurde, schon mehr als 50 Jahre her, habe ich diesen Vers als Taufvers bekommen. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt kommt es. Denn was ich jetzt im Glauben lebe, im Körper als Mensch nach Geist, Seele und Leib, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Jesus lebt in uns durch diese Auferstehungskraft. Und Ostern macht uns wieder ganz neu bewusst, diese Auferstehungskraft ist da. Ich sage immer, das ist wie die Steckdose. Sie ist da. Manchmal vergessen wir, den Akku aufzuladen und sagen, es funktioniert nicht mehr, mein Handy. Warum, oder? Weil es nicht an der Kraft angeschlossen wurde. Die Kraft, die Jesus uns gibt, die wird auch fast wie verbraucht in unserem Alltag. Und wir müssen immer wieder neu auftanken. Darum kommen wir zu Jesus in irgendeiner Form, wir nennen das stille Zeit, wir beten, wir lesen die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, wir teilen unser Leben mit anderen Menschen, wir lassen uns beraten, wir haben Seelsorge, was auch immer. Damit diese Kraft nicht vergessen geht, damit diese Kraft in uns immer wieder erneuert wird. Nun, was heißt es, im Auferstehungsleben zu stehen? Es heißt eben auch, ich lebe nicht einfach nach meinem Gutdünken, sondern ich lebe nach seinen Vorstellungen. Es gab mal so eine Zeit, da haben die jungen Leute so Bändchen getragen, ich habe da auch so, aber ich habe jetzt gar kein so frommes. Und da stand drauf WWJD, oder wisst ihr das noch? What would Jesus do? Also was würde Jesus machen? Ich finde das eine großartige Frage, die wir uns immer wieder stellen können, obwohl wir nicht immer wissen, was Jesus machen würde und obwohl die Bibel nicht darüber entscheidet, soll ich jetzt eine Krawatte anziehen heute Morgen oder soll ich keine, soll ich die Zahnpasta brauchen oder die andere. Also da muss ich nicht fragen, what would Jesus do? Aber es gibt Lebensentscheidungen, Grundentscheidungen. Wir sagen, Jesus, was würdest du jetzt tun? Gib mir durch deinen Heiligen Geist die Leitung, damit ich die richtigen Schritte tun kann. Und wenn ich die auch nicht erkenne und mal einen falschen Schritt tue, dann komm mit deiner Auferstehungskraft, hol mich da raus und leite mich auf den Weg, den du mich leiten möchtest. Das bedeutet auch, dass wir sein Denken aneignen. Und nichts eignet sich besser als Ostern. Ostern ist so ein gewaltig positives Fest. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Der Preis der Sünde wurde bezahlt. Wunderbar. Und das ist so ein wunderbarer Moment, um uns auch wieder daran zu erinnern, dass uns die Bibel sagt, sorgt euch um nichts. Das heißt nicht, dass wir verantwortungslos leben sollen. Sorgt euch um nichts. Der Herr sorgt sich mit euch um eure Lebenssituation. Vertraut dem Herrn alle Zeit. Seid dankbar und fröhlich, weil Jesus lebt Wie haben wir gesungen? Lebe ich auch morgen. Denkt daran, dass das Leben, das wir hier leben, nur ein Aspekt unserer ganzen Existenz ist. Und das Auferstehungsleben überwindet auch Zweifel und überwindet die Gefahr, den Glauben aufzugeben. Es gibt Momente, in denen wir uns fragen, hält unser Glaube noch? Stehen wir das im Glauben durch? Und ich muss hier immer wieder an unsere verfolgten Brüder und Schwestern denken. Ich weiß nicht, wie die das aushalten. Ständig drangsaliert, ständig schlecht behandelt, ständig in die Ecke gedrängt, ständig in der Angst, man könnte irgendwie in die Hände von Häschern fallen. Und Jesus gibt ihnen die Kraft, hier durchzustehen, wie das auch bei den ersten Christen der Fall war, die zum Teil den Löwen vorgeworfen wurden. Was für eine Kraft! Was für eine Kraft! Und manchmal zweifeln wir. Ja, es ging nicht so aus, wie wir wollten. Oder wie kann Gott das zulassen? Warum gerade ich? Und diese Gedanken sind menschlich, die sind normal. Aber demgegenüber steht eine Kraft, eine Auferstehungskraft von Jesus, der den Glauben an die vollbrachte Erlösung auch im Garten Gethsemane nicht verloren hat und an Ostern tatsächlich auferstanden ist. Und diese Kraft kann auch in deinem Leben wirken, dass du durchstehst, auch durch diese schwierigen Umstände. Die Auferstehungskraft gibt uns Kraft zu vergeben. Und Freunde, Vergebung ist so schnell gesagt. Aber wir alle haben das erlebt. Wenn dich jemand zutiefst verletzt oder zutiefst enttäuscht, den will ich nicht mehr sehen. Der hat mein Leben verpfuscht oder der hat mich dermaßen bloßgestellt oder was auch immer. Jetzt können wir in unserem Herzen Groll entstehen lassen. Wir können in unserem Herzen an diesen Dingen hängen bleiben. Und je mehr wir an diesen Dingen hängen bleiben, desto mehr machen sie unser eigenes Leben kaputt. Und es ist die Vergebung, das Loslassen, das Wissen, dass unser Herr solche Situationen in seinem Leben zuhauf getragen und überwunden hat und sie durch die Auferstehung gemeistert hat, dass diese Auferstehungskraft auch uns hilft zu vergeben. Manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit oder einen Anstoß, dass wir in der Vergebung leben können und diese Vergebung unser Leben prägt und nicht Groll und Neid und Eifersucht unser Leben zerstört. Die Auferstehungskraft gibt auch Vertrauen in das Handeln Gottes. Ich habe vorher gesagt, die Auferstehung ist nicht Triumphalismus. Es wird alles gut, Wohlstandsevangelium, wir werden alle reich und alt und gesund und was ich nicht was. Aber ein Punkt geht fast ein bisschen in diese Richtung. Unser Vertrauen in das Handeln Gottes ist so tief, dass wir wissen, was immer auch geschieht, für die, die Gott lieben, muss alles in ihrem Leben zum Guten mitwirken. Das ist Römer 8, 28. Für die, die Gott lieben, muss alles in ihrem Leben letztlich zum Guten mitwirken. Ich weiß, die Übersetzungen sind da ein bisschen kürzer, aber das ist eigentlich der Inhalt dieses Satzes. Und dieses Urvertrauen in das Handeln Gottes, er wird handeln und er kommt nie zu spät. Und die Prozesse, durch die ich jetzt durchgehe, mögen mir langsam wie sagt man, mögen langsam, ich habe langsam die Nase voll von den Prozessen, durch die ich durch muss. Aber der Herr wird es letztlich dazu bringen, dass es zu meinem Guten mitwirkt. Ja, es ist einfach, das von einer Kanzel zu sagen. Wenn man selber drinsteht, ist es viel, viel schwieriger. Aber Freunde, ermutigen wir uns einander. Jesus ist auferstanden und diese Auferstehungskraft ist da. Auch dann, wenn diese Lebensumstände herrschen. Und das Auferstehungsleben bringt Hoffnung im Sterben und im Tod. Jetzt sagt ihr, ja Max, du bist alt geworden, das stimmt ja. Aber Freunde, wir alle müssen mit der Realität leben, dass wir sterben werden. Und natürlich haben wir alle unsere Vorstellungen, natürlich wollen wir jetzt nicht gerade abscheiden, aber wir dürfen diese Realität auch nicht ignorieren. Wir haben eine wunderbare Nachbarin, die musste in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren 3 Todesfälle verkraften. Sie ist 86. Zuerst starb ihr Sohn mit 59 Jahren. Dann starb ihr Mann mit 92. Aber immerhin, nach einer so langen Zeit zusammen. Dann starb ihre Schwiegertochter mit 55. Und sie musste das alles verkraften. Und manchmal gehen die Leute mit dem Tod so um, dass sie ihn einfach ignorieren, wegschieben. Aber auch hier, selbst im Sterben und im Tod und im Überwinden der Trauer, die wir haben, wenn liebe Menschen sterben, wirkt die Auferstehungskraft Christi. Natürlich sehr bildlich, oder? Denn, wie hat Jesus so schön gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also ist diese Auferstehungshoffnung direkt verbunden mit dem Tod, weil wir als Christen in der Auferstehungskraft die Zusage haben, der Tod hat nicht das letzte Wort. So wie es bei Jesus war und der Tod bei ihm nicht das letzte Wort hatte, sondern die Auferstehung folgte. So ist es im Leben des Christen. Es wird die Auferstehung folgen in einer ganz anderen Dimension, die wir uns nicht so gut vorstellen können und auch nicht vorstellen müssen. Sondern diese Hoffnung, diese Kraft können wir in uns tragen, für uns selbst und für all die Menschen um uns herum, mit denen wir leben und deren Leben für uns wichtig ist. Was für eine Kraft. Was für ein Trost. Und ich möchte jetzt etwas machen, was ich fast nie mache. Ich werde euch 2 Bilder zeigen. Und dazu eine kurze Einführung. Und diese 2 Bilder sollen euch begleiten in dieser Osterzeit. Als erst wenige Menschen lesen und schreiben konnten, haben die frühen Kirchen versucht, den Menschen irgendwie die biblischen Geschichten in Erinnerung zu bringen. Und dazu haben sie Mosaike gemacht und die an den Kirchenwänden festgemacht. Da sieht man das Neue Testament, das Alte Testament, so Schöpfung, Kain und Abel, Mose, Daniel in der Löwengrube und all diese bekannten Geschichten, damit die Menschen die nicht vergessen. Sie hatten ja keine Bibel, die sie lesen konnten. Und natürlich stand immer ein Kreuz in diesen Kirchen. Das Kreuz als Erinnerung an Karfreitag und an das, was Jesus getan hatte. Jetzt zeige ich euch das erste Bild. Es kommt aus der Kirche San Gattaldo in Palermo. Die wurde um 1850 gebaut. Ihr seht da so schmucklos, einfache Kirche. Und da, wo die Leute im Zentrum hinschauen, steht ein Kreuz. Und ich sage nicht, das ist falsch, aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. In einer anderen Kirche, ebenfalls in Palermo, die ganz berühmte Kirche von Monreale, also wenn ihr mal da seid, müsst ihr unbedingt hin. Sie wurde fast zur gleichen Zeit gebaut, etwa 20 Jahre später. Und bei ihr sieht es so aus. Ja, es ist ein Foto von meinem Handy. Ist halt nicht so gut, hä? Aber ihr könnt es, glaube ich, erkennen, oder? Wir haben wieder das Zentrum, wo alle Leute hinsehen. Und wir haben unten im Zentrum das Kreuz, das gehört dazu. Und wir haben oben im Zentrum den Auferstandenen, der eine Bibel in seiner Hand hält. Christus, der Auferstandene. Freunde, das ist das Bild, mit dem wir leben. In unserem Zentrum steht das Kreuz und der Auferstandene. In unserem Zentrum steht der lebendige Christus, mit dem wir in Gemeinschaft leben können. In unserem Zentrum steht sein vollbrachtes Erlösungswerk. Ich schließe mit einem kleinen Zeugnis, aber das sehr beeindruckend ist. Eine junge Frau, Naomi hieß sie, sie starb, als sie noch keine 25 Jahre alt war. Sie wusste, seit sie 10 war, dass sie eine unheilbare Herzkrankheit hatte und die Herzwände sich ständig verdicken und eines Tages würde sie zu wenig Blut haben, um ihren Körper zu versorgen, das Gehirn zu versorgen, das Herz kann nicht mehr schlagen und sie würde sterben. Sie lebte mit dieser Krankheit. Wir haben diese junge Frau gut gekannt, sie ging oft bei uns aus und ein. Mit etwa 18 ließ sie sich am Hals, jetzt kann man darüber denken, was man will, einen Namen eintätowieren. In einer wunderbaren Schrift ließ sie sich eintätowieren, Immanuel. Und ich habe, als ich sie sah, das erste Mal mit diesem Tattoo, habe ich gedacht, ja, muss sie jetzt noch ein Tattoo stechen und so. Aber dahinter war sehr viel mehr. Ihr wisst, Immanuel aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 7, diese Namen, die die Bibel dort dem Erlöser gibt. Das ist Immanuel dabei und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Und ich dachte, was für ein mutiges Bekenntnis dieser jungen Frau. Alle, die sie ansahen, mussten lesen, Immanuel, Gott ist mit mir. Ich bin herzkrank. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Der Tod kann jeden Moment eintreten. Ich lebe aber nicht betrübt und ängstlich. Immanuel, Gott ist mit mir. Und wenn der Tag kommt und er kam an einer dummen Stelle, an der Treppe in New York runter, zur U-Bahn, da brach sie tot zusammen. Und die Leute, die sie aufgehoben haben, die sie wiederbeleben wollten, haben gelesen: Immanuel, Gott ist mit uns. Ich bin zwar nicht mehr da, aber Gott ist mit mir. Gott ist mit uns. Die Auferstehungskraft, Christus im Zentrum mit Kreuz und Auferstehung im Leben einer jungen Frau, die nicht das Privileg hatte, alt zu werden, aber die trotzdem mit dieser gewaltigen Auferstehungskraft durch ihr Leben gegangen ist und in ihrem Leben und in ihrem Sterben gesagt hat, das Beste kommt noch. Das war ein Satz, den wir so oft gehört haben von ihr. Das Beste kommt noch. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kräftiges Wort. Wir danken dir für die Berichte der Auferstehung, für diese wunderbare Botschaft von Ostern. Wir danken dir für die Kraft, die in dieser Osterbotschaft steckt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Kraft der Osterbotschaft ganz frisch auch am heutigen Morgen in uns aufzunehmen. Sie zu leben, sie weiterzugeben und sie gegenüber Menschen klarzumachen, die vielleicht in Umständen sind, in denen es ihnen ganz schwer fällt, die Auferstehungskraft zu sehen. Danke, dass du uns immer wieder hilfst, auch in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Zweifeln, in unseren Kämpfen, in unseren Nöten, in unseren Freuden, in unseren Siegen, in unseren Beziehungen, die wir haben, dass du uns immer wieder diese Auferstehungskraft schenkst und wir aus ihr leben, Kraft schöpfen und mit ihr das Leben meistern können. Du weißt, Herr Jesus, wie es jedem Einzelnen geht, der heute Morgen hier sitzt in diesem Gottesdienst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast. Und danke, dass du mit jedem Einzelnen eben Immanuel bist. Gott ist mit uns. Und stärke du diesen Glauben im Leben jedes Einzelnen, egal in welchen Umständen, in welchen Fragen sie gerade stehen. Wir danken dir dafür. Amen.